ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Die Woche beginnt mit einer Regel, die genauso einfach ist wie unschön. Jetzt dürfen wir uns bundesweit mit der eigenen Familie nur noch mit einer weiteren Person treffen. In den Schulen sind die Begegnungen noch spartanischer. Die meisten Flure und Klassenräume bleiben dort leer. Und wir haben heute Morgen mal über die sozialen Medien gefragt, wie funktioniert der Distanzunterricht, was sind die Erfahrungen? Und viele Eltern schrieben interessanterweise, der Unterricht funktioniere gut. Manche sparten nicht mit Lob für die Vorbereitung durch die Lehrer und es sei einfach sicherer zu Hause. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn auch die Internetverbindung sicher ist, was nicht überall der Fall war. In Berlin hatte man zunächst vor, in der obersten Klasse Präsenz zu zeigen und löste damit eine Welle der Entrüstung aus. Gret von Petersdorf.
Sehnsucht in der Romantik. Das hier bleibt nun ungelesen von den Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums in Berlin-Neukölln. Die bleiben jetzt zu Hause und lernen digital. Schulleiter Kötter-Heinrich Wedekind hatte mit einem Eilantrag gegen Präsenzunterricht Erfolg.
Sie können nicht gleichzeitig privaten Haushalten verbieten, mit vielen Personen Kontakt zu haben oder nur mit einer Person. Und hier in einem Klassenraum mitten in Neukölln, in einem kleinen Altbauraum, befinden sich 15 Haushalte, die sich treffen.
Dabei wollte Berlin besonderen Bildungsehrgeiz zeigen, voranschreiten mit Präsenzunterricht, zumindest in den Abschlussklassen. Aber die Gegenwehr war zu heftig. Christoph Podewils hatte in kurzer Zeit zigtausend Unterschriften gesammelt gegen den Präsenzunterricht.
Insofern kann man jetzt nicht einfach, bei ja auch noch steigende Zahlen, die Zahlen sind ja heute nochmal gestiegen, sowohl die Infektionszahlen als auch die Todeszahlen, kann man nicht einfach die Schulen öffnen. Das ist ja Öl ins Feuer gießen.
Der Senat gab also nach, spät. Es folgte hektisches Umorganisieren in Familien und Schulen. Damit ist das Problem der Ansteckungsgefahr gelöst. Dafür gibt es das andere Problem, der digitale Unterricht und seine enormen Schwächen. Im Zuse-Institut stehen die Hochleistungsrechner der Unterrichtsplattform Lernraum Berlin. Aber letzte Woche kollabierte das Ganze.
Rein von der Hardware, Software, Netzen war alles in Ordnung, aber die Software innen drin war so überlastet, konnte nicht mehr entscheiden, wer zuerst die Antwort bekam. Und dann hatten die Benutzer halt diesen langen Wartezeiten und auch Abbrüche.
Heute lief es offenbar besser mit dem Lernraum Berlin. Doch auch das ist noch immer eine verbreitete Methode, die Aufgaben einfach an die Schüler schicken und dann gucken, was passiert.
Wir erleben leider eben auch, dass es Schulen gibt, die im 10. Monat nach der Pandemie immer noch Aufgabenblätter verschicken, die sich nicht bearbeiten lassen, dass die Lehrkräfte einfach die falschen Aufgaben in die falschen Klassen stellen.
Jedenfalls leere Klassen in Berlin, aber 30 Kilometer weiter westlich im brandenburgischen Nauen sind sie da, die Schüler des Bio-Leistungskurs, einer Abschlussklasse. Der Präsenzunterricht ist wichtiger als die Ansteckungsgefahr, entschied die Schule. Dabei ist sie auch digital gut aufgestellt. Nur einen Raum weiter, Mathematikunterricht.
Dann ist das hier der Faktor A, der davor steht.
Und noch ein Raum weiter, Musikunterricht.
Okay, gut, danke.
Wenn es nach der Leitung ginge, sollten Schulen selbst über ihre Maßnahmen entscheiden.
Es ist schon so, dass diese große Herausforderung der Pandemie jetzt auch ganz neue Zungenschläge mitbringt. Ist der Föderalismus wirklich das geeignete Instrument? Oder muss man eben nicht eine Polarität tatsächlich denken zwischen zentralen Vorgaben und lokalen Lösungen? Das wären ja alles vorstellbare Wege. Ich hoffe, wir vergessen das dann nicht nach der Pandemie gleich wieder.
Das funktioniert allerdings auch nur, wenn Schulen so gut ausgestattet sind wie diese.
Also Bildung ist in Deutschland Ländersache und doch braucht es gerade in diesen Zeiten eine, die die Länderinteressen koordiniert. Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst übernimmt am Donnerstag den Vorsitz der Kultusministerkonferenz und mit ihr habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Frau Ernst.
Guten Abend, Frau Mioska.
Seit heute, haben wir gelernt, darf bundesweit ein Haushalt nur noch eine Person treffen. Warum also gibt es bei Ihnen in Brandenburg dann überhaupt Präsenzunterricht, wo doch 15 oder sogar noch mehr Haushalte zusammenkommen? Und das, obwohl Brandenburg eine Inzidenz von weit über 200 Neuinfektionen hat.
Brandenburg hat die Schülerinnen und Schüler komplett im Distanzunterricht. Wir machen eine Ausnahme für die Abschlussklassen, damit die Schülerinnen und Schüler nicht so die Leidtragenden der Corona-Pandemie sind und auch in diesem Jahr Abitur und mittleren Abschluss machen können. Das sind die einzigen, für die wir eine Ausnahme machen.
Ja, aber jedes Land entscheidet jetzt, andere Ausnahmen machen zu wollen. Die Kultusministerkonferenz wollte doch eigentlich klare Richtlinien vorgeben. Und in ihrem Stufenmodell heißt es jetzt nur, sollte es die Situation zulassen, ist die Rückkehr in den Präsenzunterricht in Stufen möglich. Warum geben Sie nicht für alle nachvollziehbar vor, bei Infektionszahl XY beginnt der Wechselunterricht oder ab Infektionszahl XY müssen alle nach Hause? Dann wäre es doch für alle gleich klar.
Das eine ist, dass wir die Abschlussklassen schon mit dem Beschluss der Ministerpräsidenten vom Dezember eine Priorität verschafft haben, das sie im Januar auch bestätigt haben. Insofern gehen wir da einig vor. Die Kultusminister möchten nicht gerne einen Automatismus haben, dass bei einer bestimmten Inzidenz Schulen geschlossen werden. Wir haben in den vergangenen Monaten Situationen, wo wir der Grund in Pflegeheimen liegt, in Krankenhäusern, in Schlachtbetrieben. Und wir möchten einfach genau hingucken und die Gesamtsituation beurteilen. Und man kann auch nicht, wenn man zwei Tage über einer Inzidenz ist, Schulen schließen oder wieder öffnen. Insofern machen wir eine Gesamtbetrachtung, aber natürlich spielen die Inzidenzen eine große Rolle.
Jetzt haben wir heute Distanzunterricht in den meisten Bundesländern und wir haben gerade in dem Film aus Berlin erfahren, dass der Server für den Digitalunterricht nicht richtig lief. Und auch einige Leute aus anderen Bundesländern, Hamburg, Niedersachsen, schrieben uns heute auf Twitter, dass digitale Plattformen nicht erreichbar waren. Das ist doch peinlich, oder?
Das ist ärgerlich, aber man muss deutlich sagen, was wir in den vergangenen 5 bis 8 Jahren versäumt haben an Initiativen für die digitale Bildung, holen wir nicht in 6 bis 9 Monaten auf. Das ist die Erkenntnis. Und wir sind in einer Ausnahmesituation, dass sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler gleichzeitig auf die Server zugreifen. Das ist ja nicht die Normalität des Unterrichtes. Deshalb hat es das gegeben. Aber in den Bundesländern wird nachgerüstet. So hat Brandenburg 100 zusätzliche Server auf den Weg gebracht, sodass wir reibungsfreier arbeiten können.
Aber jetzt hätten wir doch aus dem Frühjahr noch viel mehr und viel schneller lernen können. Lehrer haben vielerorts immer noch keine Laptops, wie es versprochen wurde. Es mangelt an WLAN und. Dass das im Frühjahr noch hakte, das war ja klar. Aber warum gibt es diese Probleme jetzt immer noch, nachdem wir doch ein Dreivierteljahr hätten vorbereiten können?
Zum einen, weil Prozesse länger dauern, als wir uns das wünschen. Das sehen auch die Kultusministerinnen und Kultusminister so. Zum anderen, weil wir in der ersten Phase des Lockdowns komplett mit Krisenmanagement beschäftigt waren und auch die Stadtverordnetenversammlungen zum Beispiel gar nicht zusammengekommen sind, um die Anträge für den Digitalpakt endlich zu stellen. Hier hat es in den letzten Monaten aber eine große Aufholjagd gegeben, sodass wir tatsächlich jeden Tag etwas besser werden. Aber ich gebe zu, wir wären gern woanders.
Wie können denn die Schulen wieder auf lange Sicht sicher geöffnet werden, damit wir nicht ständig wieder in Schullockdowns müssen sozusagen? Die neue JUSO-Chefin Jessica Rosenthal, selbst eine Lehrerin, hat jetzt vorgeschlagen, dass man mit Lehramtsstudierenden kleine Lerngruppen bilden könnte und dass man beispielsweise auch Hotels und Messegelände anmieten könnte, um Klassen aufzuteilen. Finden Sie das eine gute Idee?
Ich finde das eine gute Idee. Man muss sich aber trotzdem klar machen, dass es in der Praxis nicht so einfach funktioniert. Die Lehramtsstudierenden haben wir auch angeworben in Brandenburg. Vor allen Dingen, weil die ja häufig auch ihre Jobs in der Gastronomie haben, sodass sie sich auch freuen, bei uns arbeiten zu können. Das Anmieten von Hallen ist begrenzt, weil der Unterricht ja nicht eine Gruppe den ganzen Tag zusammenkommt. Wir haben schon die verschiedenen Unterrichtsstunden und haben deshalb ja mit den Wechselmodellen für Abstände in den Schulen gesorgt. Und ich vermute, dass das ein Modell ist, was uns jetzt auch noch längere Wochen begleiten wird, wenn die Infektionsgeschehen nicht deutlich runtergeht.
Aber man könnte ja auch noch andere Räume finden. Museen sind zu, Theater sind zu, stehen leer. Es geht doch einfach darum, kreative Lösungen zu finden, damit geteilter Unterricht einfach möglich sein könnte.
Es muss aber auch funktionieren und wir haben nicht doppelt so viele Lehrkräfte und doppelt so viele Räume und wir wollen die Unterrichtsstunden ja auch einigermaßen stattfinden lassen. Insofern verteilen wir uns im Schulraum anders. Es werden hier und da andere Räume genutzt, aber so einfach passt das nicht in die Schulorganisation. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, dass es ja Gründe gibt, dass die Schulen in ganz Deutschland diesen Weg nicht so schnell gegangen sind.
Sagt Britta Ernst, die Bildungsministerin aus Brandenburg, die ab Donnerstag Präsidentin der Kultusministerkonferenz ist. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Frau Miosk.
Unterricht braucht Fantasie und Freiheit, erst recht in der Pandemie. Das ist die Meinung von Udo Grätz vom Westdeutschen Rundfunk.
Wann haben Sie, wenn Sie schulpflichtige Kinder haben, erfahren, wann und wie der Unterricht heute stattfindet? Wahrscheinlich sehr spät. Und das im 11. Monat der Pandemie. Noch immer lebt die Kultusbürokratie von der Hand in den Mund. Natürlich gibt es keine einfachen Lösungen, schon gar keine für alle. Aber es ist rücksichtslos, mit Hinweis auf Distanzunterricht berufstätigen Eltern den schwarzen Peter zuzuschieben und zugleich das hohe Lied des Digitalunterrichts zu singen. Zoom, Moodle und andere Plattformen helfen Eltern mit 6- oder 8-jährigen Kindern nicht weiter. Da hilft als Bildschirmunterricht höchstens die tägliche Sendung mit der Maus. Sind wirklich alle möglichen Formen von Präsenzunterricht, die den Corona-Regeln entsprechen, ausprobiert worden? Konferenzzentren und Theater stehen leer und bieten zusätzlichen Raum. Regelunterricht am Samstag, Unterricht im Dreischichtbetrieb. Können Lehrerinnen und Lehrer befristet mehr Stunden geben und auf Zeit andere Fächer unterrichten? Die Antworten könnten vor Ort die Schulleiterinnen und Schulleiter geben. Sie wissen am besten, was im Einzugsgebiet ihrer Schule geht. Ist Unterricht in kleineren Gruppen und größeren Räumen möglich, weil ein leeres Konferenzhotel in der Nähe liegt? Funktioniert das WLAN in der Schule wirklich und gibt es genug Tablets? Und Sie wissen auch, welche Lehrer sich drücken und welche mit großem Einsatz an der Seite der Schüler stehen. Deshalb sollten sich die Schulministerien, die schon vor der Pandemie nicht durch neue Ideen und Flexibilität geglänzt haben, auf zwei Dinge konzentrieren. Engagierten Schulleitern Freiheiten geben und deren Vorschläge wohlwollend prüfen, sowie kleinen Schulen oder denen in schwierigen Umgebungen Unterstützung anbieten. Dann sind auch die Schulen nicht die Letzten, die wissen, wie es weitergeht, sondern die Ersten.
Die Meinung von Udo Grätz. Rolltreppen sind immer noch ein sicheres Zeichen dafür, dass es dort, wo sie fahren, eine Menge dringend benötigtes und manch abgefahrenes Zeug gibt. In den Kaufhäusern liegt die ganze Pracht der Waren unter einem Dach. Und dass man hier Suppentopf und Schlafanzug kaufen kann, mag manch Jüngerer altmodisch finden. Doch gerade in den kleineren Städten sind sie immer noch etwas Besonderes, die Einkaufstempel, in denen im Moment nicht nur die Rolltreppen stillstehen. Trotzdem durften wir mittendrin sein, im alteingesessenen Kaufhaus Birkenmeier in der pfälzischen Stadt Frankenthal. Ute Spangenberger.
Moni Burkhardt arbeitet trotz Lockdown. Zusammen mit einer Mitarbeiterin dekoriert sie ein Schaufenster ihres Kaufhauses neu. Ein bisschen Außenwerbung. Für wen, frage ich mich. Hier in der Fußgängerzone in Frankenthal ist kein Mensch. Niemand, der sich die Schaufenster vom Kaufhaus Birkenmeier anschaut. Einen ganzen Tag lang lasse ich mir bei dem Familienunternehmen in der Pfalz zeigen, welche Auswirkungen der Lockdown hat.
Die mache ich extra, gell? Ja. Die Weihnachtsdeko muss runter.
Wir machen ja so Videoverkäufe und sowas und das sieht mit Weihnachten halt dann nicht mehr so gut aus. Deshalb machen wir jetzt die Weihnachtsdeko leider runter.
Stichwort Weihnachtsdeko, Weihnachtsgeschäft, wie war's denn?
Ja, also unser Weihnachtsgeschäft war eigentlich ganz gut. Die Kunden sind gern gekommen, das muss man wirklich sagen. Die schätzen das, vor Ort einzukaufen. Und dann war es halt einfach schade, dass wir abrupt einfach schließen mussten. Wir hätten es uns anders schöner vorgestellt. Hätten wir uns gewünscht, dass wir so ein bisschen geordnet in den letzten Lockdown gehen können.
Um uns herum piepst es. Die meisten der 40 Mitarbeiter sind nur ausnahmsweise gekommen, um Inventur zu machen. Alle hier sind in Kurzarbeit.
Wie gut tut's denn, heute zumindest mal im Geschäft zu sein, Frau Schneider?
Sehr gut. Man fühlt sich jetzt auch wieder gebraucht und so. Gell? Und wir gehen ja auch gerne arbeiten.
Drei Stockwerke mit Schmuck, Schreibwaren, Süß- und Kurzwaren, aber vor allem Bekleidung hat das Kaufhaus. Zurzeit sehr viel Winterware, die sie jetzt nur schwer loswerden.
Bei uns ist es natürlich so, dass diese Zeit zum Winterschlussverkauf, der klassischerweise am letzten Montag im Januar immer beginnt, die fehlt uns jetzt ja natürlich, ja, so diese schrittweise Reduzierung. Jetzt müssen wir natürlich überlegen, wie wir das machen.
Wir haben neue hier die Aufkleber-Sicherheitsabstände.
Ehemann und Inhaber Mike Burkhardt ist im Erdgeschoss mit dem Hausmeister unterwegs. Arbeit gibt es genug, trotz Lockdown. Gerade erst war die Heizung kaputt. Ständig telefoniert der 60-Jährige mit Mitarbeitern, Lieferanten, Kollegen. Zum Glück sagt er, gehöre ihnen die Immobilie. Daher hätten sie keine Mietkosten, aber natürlich andere Ausgaben und kaum Einnahmen.
Wir bekommen ja Kurzarbeit, haben wir auch beantragt. Das funktioniert, aber ist anteilig relativ gering. Wir haben ein Darlehen zusätzlich aufgenommen. Das ist ja keine Unterstützung in dem Sinn. Sie müssen es ja auch wieder zurückzahlen.
Auch sie hat zu kämpfen. Luana Giannaki. Sie ist Untermieterin bei den Burkhardts, führt einen Friseursalon im Kaufhaus. Schon nach dem ersten Lockdown habe sie Kunden verloren, erzählt sie mir.
Gerade die ältere Generation. Wir haben hier im Haus sehr viele, die noch ja, so zwischen 70 und 90 sind. Die trauen sich nicht aus der Wohnung. Und dann sitzen wir da, ne, und warten auf unsere Kundschaft.
Moni Burkhardt verpackt derweil Waren für den Online-Versand. Die Burkhardts haben sich einem Online-Portal angeschlossen, trotz Bedenken. Der direkte Kundenkontakt ist ihnen lieber.
Das ist natürlich ganz gegen unsere, ja, unsere DNA eigentlich. Ja. Das ist für uns jetzt einfach aus Verzweiflung entstanden.
Ihr Mann zeigt mir am Ende der Dreharbeiten noch eine lange Tradition. Jeden Abend, wenn der letzte Kunde das Geschäft verlassen hat, erklingt im Kaufhaus für die Mitarbeiter zum Feierabend dasselbe Lied seit Jahrzehnten. Sie hoffen und warten hier auf bessere Zeiten.
Als wir im September vergangenen Jahres über das Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos berichteten, erzählten nicht nur unsere Reporter, sondern auch Politiker, die dort waren, dass es erbärmlicher kaum gehe. Doch das Bild, das ich nun unserem Korrespondenten im bosnisch-herzegowinischen Camp Lipa und in Velika Kladuša an der Grenze zu Kroatien offenbart, ist mindestens genauso erbärmlich. Hier hausen seit Monaten mehr als 1000 Geflüchtete größtenteils ohne ein Dach über dem Kopf, ohne Wasser, ohne das Allernötigste. Doch das nahegelegene EU-Land Kroatien will ihnen genauso wenig helfen wie die Menschen aus Bosnien-Herzegowina. Ein Land, das selbst einmal einen Krieg erlebt hat und den viele Menschen wissen, wie es ist, von zu Hause fliehen zu müssen. Christian Limpert berichtet.
Auf dem Weg in ein inoffizielles Flüchtlingscamp im Wald. Nicola Bay und sein Team der Hilfsorganisation Danish Refugee Council kommen regelmäßig vorbei. Mit finanzieller Hilfe der EU versorgen sie die Menschen hier mit dem Nötigsten. Die Zelte hier bringen nichts. Es ist wichtig, dass sie wenigstens Schlafsäcke haben, warme Kleidung, Schuhe, damit sie den Winter überleben. Hier in diesem Lager leben 60 junge Männer aus Bangladesch. Auch Familien werden die Helfer heute noch treffen. Seid ihr gelaufen? Ja, wir waren davor im Camp Lipa, doch dann kam das große Feuer. Da sind wir losgelaufen und hier gelandet. Das offizielle Camp Lipa. Erst war es nicht winterfest, seit einem Brand kurz vor Weihnachten ist es unbewohnbar. Inzwischen hat das Militär beheizte Zelte aufgestellt, doch die reichen nicht aus. Hunderte Menschen sitzen noch immer im zerstörten Teil des Lagers fest. Sharin und seine Freunde versuchen, sich irgendwie warm zu halten. Wir haben hier keinen Platz zum Schlafen. Wir haben den verlassenen Duschcontainer sauber gemacht. Dort schlafen wir jetzt. Andere haben gar keinen Platz und es ist echt kalt. Hier zu leben ist hart und gefährlich. Alle Versuche der Behörden, neue Lager zu errichten, scheiterten am Widerstand der Kommunen. Und die anderen offiziellen Camps sind bereits überfüllt. Zurück in den Wald. 180 inoffizielle Lager betreuen die Helfer hier im Grenzgebiet zum EU-Land Kroatien. Auch Wunden versorgen sie, so gut es eben geht. Viele Verletzungen seien die Folge von Pushbacks, sagt Nicola Bay. Heißt, wen kroatische Grenzschützer in Kroatien aufgreifen, den bringen sie gewaltsam zurück. Die Leute werden dabei regelmäßig geschlagen. Ihr Geld und ihr Handy wird weggenommen, ihre Kleidung verbrannt und dann werden sie illegal gepushbackt, zurück nach Bosnien-Herzegowina. Und dann landen sie wieder hier und probieren es wieder. Am späten Nachmittag Essen und Wasser für geflüchtete Familien. Viele von ihnen versuchen in verlassenen Häusern zu überwintern. Luxus im Vergleich zu den Waldcamps, sagen die Helfer. Auf der Rückfahrt treffen wir 4 Familien aus Afghanistan auf der Straße. Vor wenigen Minuten haben sie einen Pushback erlebt. Sie haben mich und meinen Mann geschlagen, meinen Sohn. Und dann haben sie gesagt, wenn ihr wiederkommt, dann bringen wir euch um. Das waren 3 Männer, die waren echt böse. Wirklich helfen kann das Team von Danish Refugee Council dieser Familie nicht. Es gibt Lunchpakete. Immerhin für die Kinder ist das ein gutes Ende dieses Tages.
Ja, fragen wir nochmal nach bei Christian Limpert, immer noch für uns in Bosnien-Herzegowina. Christian, was sagen Ihnen die Menschen, mit denen Sie geredet haben, warum Sie es immer wieder versuchen, über die Grenze zu kommen, obwohl Sie ja meist zurückgeschickt und geschlagen werden?
Naja, es ist für Sie der Grund, warum Sie sich überhaupt auf diese Flucht begeben haben. Für Sie ist das klare Ziel erstmal Kroatien, aber eigentlich möchten Sie auch möglichst schnell durch Kroatien durch, denn in Kroatien droht ja eben dieser Pushback und die Menschen, mit denen wir heute geredet haben, die haben immer wieder Italien genannt, weil es einfach eines der EU-Länder ist, das für Sie aus Kroatien in wenigen Tagen per Fußmarsch zu erreichen ist und in dem Sie dann hoffen, auch bleiben zu können.
Die Situation vor Ort ändert sich seit Monaten nicht. Es ist ja ein ständiges Hin- und Herschieben von Verantwortung. Die EU sagt, sie tue ja etwas, sie habe schließlich 20 Millionen nach Bosnien überwiesen für die Unterbringung der Migranten. Kommt das Geld da nicht an?
Doch, das Geld kommt an. Wir haben am Wochenende geredet mit dem Chef der Internationalen Organisation für Migration. Das ist die Organisation, die insgesamt 5 Camps, 5 Lager für Flüchtlinge in Bosnien-Herzegowina betreibt. Eines davon war eben Lipa. Die anderen 5 aber, die funktionieren einigermaßen. Wir stehen hier in Velika Kladuša. Hinter mir ist ein solches Camp, ein solches Lager. Und hier werden die Menschen auch den Umständen entsprechend gut versorgt. Also es gibt eine gewisse medizinische Versorgung. Es gibt warmes Essen, es gibt sanitäre Einrichtungen und das alles hat natürlich Geld gekostet und kostet auch weiterhin Geld. Und hier ist das EU-Geld angekommen. Andererseits auch die dänische Hilfsorganisation, die wir heute begleitet haben, auch die wird zu einem großen Teil von EU-Geldern finanziert. Also Geld ist angekommen. Es ist tatsächlich eine Frage von Zuständigkeiten und der Flüchtlingshelfer, den wir heute begleitet haben, der hat gesagt, es braucht einfach jemanden, der Verantwortung übernimmt. Entweder in Bosnien, der sagt, wir bauen jetzt hier ein neues Lager, oder in der EU, ein Land, das sagt, wir nehmen die Menschen aus Bosnien auf.
Danke für Ihre Eindrücke und Informationen, Christian Limpert. Und wir gehen in die USA. Im zweiten Anlauf soll es nun klappen. Geht es nach den Demokraten in den USA, soll noch Präsident Donald Trump des Amtes enthoben werden, auch wenn das zunächst nur nach vergossener Milch aussieht. Denn weil Trump, wenn auch widerwillig, das Weiße Haus ohnehin schon in 9 Tagen verlassen muss, dann ist die Amtseinführung von Joe Biden, wird das Verfahren schon rein logistisch nicht mehr klappen. Aber die Demokraten wollen trotzdem an einem Impeachment festhalten, denn nur so können sie sicherstellen, dass Donald Trump hier nicht nur aus, sondern auch nie wieder einzieht. Verena Bünden.
Amerika kommt nicht zur Ruhe. Immer neue Bilder vom Sturm auf den Kongress. Mit der amerikanischen Flagge wird auf einen Polizisten am Boden eingeschlagen. Gefährlich nah kamen die Eindringlinge den Abgeordneten. Nur noch eine letzte Tür trennte sie. Die demokratische Mehrheitsführerin Nancy Pelosi zeigt die Schäden in ihrem Büro. Meine Mitarbeiter versteckten sich unter diesem Tisch, Tür zu, Licht aus, alle ganz still, unter dem Tisch, 2,5 Stunden lang. Unterstützung gibt es von Republikaner Arnold Schwarzenegger. Der ruft mit seinem Filmschwert aus Hollywood-Tagen zum Schutz der Demokratie auf und vergleicht den Kapitolsturm mit der Kristallnacht. Das Glas in den Fenstern des Kapitols ist zerbrochen, aber der Mob hat nicht nur die Fenster zerstört, sondern auch die Ideale, die wir für selbstverständlich gehalten haben. Präsident Biden, wir stehen zu Ihnen, heute, morgen, immer, um unsere Demokratie vor denen, die sie bedrohen, zu verteidigen. Das Schwert schärfen die Demokraten mit einer Doppelstrategie. Morgen wollen sie Vizepräsident Pence ein 24-Stunden-Ultimatum stellen, Trump mithilfe des Kabinetts des Amtes zu entheben. Parallel dazu haben sie heute ein reguläres Impeachment-Verfahren eingeleitet. Wenn der Präsident nicht zurücktritt, was das Beste für das Land wäre, aber er hat selten das Beste getan, und wenn der Vizepräsident nicht den 25. Zusatzartikel aktiviert, dann müssen wir die Anklage auf Amtsenthebung stellen. Im Repräsentantenhaus verfügen die Demokraten über die erforderliche einfache Mehrheit, um noch diese Woche eine Anklage lancieren zu können. Die Entscheidungsgewalt liegt aber im Senat. Hier gibt es derzeit keine ausreichende Unterstützung der Republikaner für eine Amtsenthebung. Und das Verfahren könnte frühestens am 20. Januar starten, dem Tag, an dem Trump ohnehin aus dem Amt ausscheidet. Dazu droht ein Impeachment, Bidens politischen Staat zu belasten und den Senat über Wochen für alle anderen Vorhaben zu blockieren. Biden will ein großes Konjunkturpaket. Er will weitere Finanzhilfen für die Verteilung der Corona-Impfung, ist besorgt um die Wirtschaft. Da gibt es so viele bedeutsame Gesetzgebungen, die Biden in den ersten 100 Tagen durchsetzen will. All das wäre gefährdet. Ein Dilemma für die Demokraten. Die überlegen jetzt, die Impeachment-Anklage zwar zu erheben, aber erst später an den Senat zu überstellen. damit Biden die ersten 100 Tage im Amt walten kann.
Und wir kehren zurück zur deutschen Politik. Die Grünen wollen bei der Bundestagswahl im September erstmals mit einem eigenen Kanzlerkandidaten oder einer Kandidatin antreten, auch wenn sie noch immer nicht sagen, ob Mann oder Frau. Mehr dazu in dem Nachrichtenüberblick heute zum ersten Mal an meiner Seite Julia Nihari-Kasen.
Dankeschön, Karin. Bei der Jahresauftaktklausur bekräftigte der Vorstand seinen Anspruch auf eine Regierungsbeteiligung. Der Kurs gehe aufs Kanzleramt, so die Parteivorsitzende Baerbock in Berlin. Ob sie oder Co-Chef Habeck als Kanzlerkandidat antreten wird, soll im Frühjahr entschieden werden. Zudem, so Baerbock, mache sich die Partei als Konsequenz aus der Corona-Krise für einen tiefer gehenden sozialen Umbau der Gesellschaft stark. Die Rechte von Kindern sollen nach dem Willen der Regierungskoalition ausdrücklich im Grundgesetz verankert werden. Nach jahrelangem Streit einigten sich Union und SPD auf eine Formulierung. So wird im Text unter anderem der Anspruch von Kindern auf rechtliches Gehör festgeschrieben. Die Änderung des Grundgesetzes, für die eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat erforderlich ist, soll noch vor der Bundestagswahl im September erfolgen. Im Rahmen des Klimagipfels One Planet Summit in Paris hat sich Deutschland dazu verpflichtet, den Lebensraum von Pflanzen und Tieren besser zu schützen. In einer Videobotschaft teilte Bundeskanzlerin Merkel mit, bis 2030 jeweils 30% der Land- und Meeresfläche unter Schutz stellen zu wollen. So solle die biologische Vielfalt gewahrt werden. Frankreichs Präsident Macron kündigte an, dass die internationale Gemeinschaft rund 12 Milliarden Euro für die Anpflanzung von Bäumen in der Sahelzone investieren will. In der Modebranche hat mit dem Textilhändler Adler Modemärkte ein weiteres Unternehmen Insolvenz anmelden müssen. Grund seien erhebliche Umsatzeinbußen durch den neuerlichen Corona-Lockdown. Ziel sei es nun, die Aktiengesellschaft mit ihren 3.350 Mitarbeitern in Eigenverwaltung zu sanieren und den Geschäftsbetrieb unter Aufsicht eines Insolvenzverwalters in vollem Umfang fortzuführen. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Das Beispiel Adler spricht Bände. Die Anteilseigner und die Banken waren nicht bereit, frisches Geld nachzuschießen. Staatliche Hilfen standen ebenfalls nicht zur Verfügung. Vielen stationären Modehändlern geht angesichts des Lockdowns das Geld aus. Sie sitzen auf einer 500 Millionen Modeartikel, vorbezahlte Winterware, die sie, wenn überhaupt, nur noch mit Rabatten losbekommen. Für den rein stationären Modehandel wird für 2020 mit einem Umsatzeinbruch von 30% gerechnet. Die zwangsläufigen Einbußen im Januar sind hier noch nicht enthalten. Neben Geld für Ware für die anstehende Frühjahrs- und Sommersaison fehlt den Läden eine Zukunftsperspektive. Textil- und Handelsverbände fordern von der Politik einen Fahrplan für die Wiederöffnung der Geschäfte. Sonst sei die Pleitewelle unausweichlich.
Wenn man an eine Kulturhauptstadt denkt, dann fallen einem zuallererst historische Gemäuer, stilbildende Museen oder ruhmreiche Musikbühnen ein, das klassische Kulturerbe eben. Doch Kultur ist nicht nur Architektur und Aquarellbilder. Zum kulturvollen Leben gehört auch die Moral. Und die ist auf dem Weg zur Krönung von Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas 2025 offenbar ein wenig liegen geblieben. Bei der Bewerbung hätten, so wird Chemnitz vorgeworfen, Vetternwirtschaft und persönliche Seilschaften eine Rolle gespielt. Und so wurde heute mehr Transparenz angemahnt, als die Stadt offiziell als Kulturhauptstadt bestätigt wurde. Claudia Reiser und Petra Böhm.
Chemnitz.
Für Chemnitz war es wie ein Befreiungsschlag. Nach den negativen Schlagzeilen durch rechte Massenausschreitungen vor 2,5 Jahren hoffte man mit dem Titel Kulturhauptstadt auf ein neues Image. Doch kurz nach dem Zuschlag schwindet der Glanz des europäischen Vorzeigeprojekts. Vorwürfe jahrelanger Vetternwirtschaft beim Auswahlverfahren der Kulturhauptstädte wurden laut. Und Bayern, das mit seinem Bewerber Nürnberg unterlag, forderte Aufklärung.
Also zunächst geht es nicht darum, Chemnitz den Titel wegzunehmen. Es gibt diese Juryentscheidung, es gibt keinen zweiten Platz. Aber wir müssen natürlich aufgrund dieser Vorwürfe dieses Verfahren einfach genau ansehen.
Denn schaut man auf die Kulturhauptstadtgewinner der vergangenen Jahre, tauchen immer wieder dieselben Personen auf in unterschiedlichen Funktionen. Etwa Shiri Suchanek. 2015 war er Hauptverantwortlicher für das Projekt Kulturhauptstadt Pilsen. Nun sitzt Suchanek in der Kulturhauptstadt Jury, hat bei Chemnitz mitentschieden und soll gleichzeitig mit seinem Pilsener Kulturunternehmen für Chemnitz tätig sein. Andere ehemalige Juroren sind heute Berater. Weil eine Bewerbung zur Kulturhauptstadt aufwendig ist, sind die Beraterposten lukrativ. Der Verdacht, schieben sich einige wenige hier immer wieder gegenseitig Aufträge zu?
Das ist so ein merkwürdiges Ding, dass man ist erst Kulturmanager, dann ist man Juror, dann ist man Berater, ohne irgendwelche Sperrfristen. Es geht immer weiter und zu Recht wurde auch oft schon darauf verwiesen, dass die EU sich eigentlich nur zurücklehnt und es laufen lässt, weil es eben so gut läuft.
Nun soll möglicherweise gegengesteuert werden, denn es geht um viel Steuergeld, bei Chemnitz um 50 Millionen Euro. In einer Konferenz haben die deutschen Kultusminister heute beschlossen, sich bei der Europäischen Kommission für Veränderungen des Auswahlprozesses stark zu machen. Die Entscheidung für Chemnitz soll das nicht beschädigen. Die Juryvorsitzende konnte den Kultusministern zufolge in einer ausgiebigen Befragung sämtliche Zweifel in Bezug auf Chemnitz heute ausräumen.
Ich sehe, dass die Diskussion diesbezüglich nicht breit genug geführt wurde. Es gibt einen viel breiteren Beraterkreis als wie der, der genannt wurde. Mein Anliegen war, noch einmal festzuhalten, dass die Prozesse in Bezug auf Chemnitz absolut in Ordnung waren in Bezug zu den Vorgaben, zu den Regelungen, die wir jetzt haben.
Chemnitz wird den Titel also tragen. Doch das europäische Projekt Kulturhauptstadt muss sich nun möglicherweise neu aufstellen.
Schon als Teenager wollte er in der Mitte sein und den Takt angeben. Aus dem Jungen ist einer der weltbesten Dirigenten geworden, Sir Simon Rattle, der nun Chef des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks wird. Als er eben mit jenem Orchester im Juni vergangenen Jahres nach dem ersten Corona-Lockdown ein Konzert ohne Publikum gab, sei das für ihn wie ein Festessen nach einer Hungersnot gewesen. Und in München hofft das Publikum nun ab 2023 auf viele Gala-Dinner, denn dann tritt Rattle die Nachfolge des verstorbenen Maris Jansons an. Eckhard Querner.
Der Dirigent und das Orchester, Beziehungsstatus verliebt. Seit 50 Jahren kennt Simon Rattle das BR-Symphonieorchester und seitdem ist aus seiner Teenager-Leidenschaft für die Münchner mit ihrem warmen Klang eine große Liebe geworden. Ich möchte meine Dankbarkeit und meinen Respekt allen Musikerinnen und Musikern gegenüber aussprechen, die jemals in diesem Orchester gespielt und die für so eine künstlerische Wärme und Menschlichkeit gesorgt haben. Unter der Leitung von Raphael Kubelik hatte Rattle das Orchester 1970 in seiner Heimatstadt Liverpool erlebt. Rattle war 15 und hatte sich in den Kopf gesetzt, Dirigent zu werden. Zum ersten Mal sah ich, was die vollständige Verbindung von Orchester und Dirigent zu einem Organismus sein konnte. Ironie der Geschichte, erst 2010, also 40 Jahre später, dirigierte Rattle das Orchester zum ersten Mal.
Eigentlich war vom ersten Moment an klar, dass zwischen uns so eine ganz tiefe musikalische Beziehung und ein tiefes musikalisches Verständnis besteht.
Rattle war Chef der Berliner Philharmoniker und ist derzeit noch in London verpflichtet. Seine fast 66 Jahre sieht man ihm kaum an. Noch immer steht er für musikalische Offenheit, für Aufbruch und Erneuerung.
Und da ist er schon, der Maestro der Meteorologie. Carsten, wie wird's Wetter?
Ja, es gibt eine Berg- und Talfahrt beim Winterwetter. Und ich sage ganz bewusst Winterwetter, obwohl es in den nächsten 24 Stunden erst einmal wärmer wird. Fangen wir an mit der Kaltfront, die uns gerade in diesen Stunden im Nordwesten Deutschlands erreicht. Wir sehen es ja auf dem Radarbild hier. Das ist dieses Regenband. Kaltfront, das ist ganz interessant. Im Winter gibt es das manchmal. Dieser Regen stößt vor von der Nordsee mit eher angewärmter, kälterer Luft und trifft auf die frostige Luft in der Mitte und im Süden Deutschlands. In den nächsten Stunden, wenn dieser Regen dann die Mittelgebirge erreicht, dann fällt erst einmal Schnee. Allerdings folgt eben dahinter wärmere Luft, sodass im Verlaufe der Nacht und auch vor allem im Verlaufe des morgigen Tages immer häufiger, selbst in höheren Lagen, Regen daraus wird. Aber das ist nur das erste Thema. Das zweite Thema betrifft den Mittwoch. Wir springen mal mit dem Strömungsfilm weiter und achten jetzt mal hier auf die Ostseeküste. Da bildet sich am Mittwoch ein kleines Sturmtief. Dieses, und das zieht am Mittwochabend Richtung Berlin und Brandenburg, bringt im Nordosten Deutschlands Sturmböen, aber das ist nur das eine. Das hier ist die Temperaturzone, die wir da drunter sehen, für Donnerstag früh. Und dann ist es schon wieder verbreitet frostig, weil dieses kleine Tief die kältere Luft aus dem Nordosten Europas anzapft. Der Winter gibt also nicht so schnell auf bei uns. Und damit gehen wir weiter mit dem aktuellen Wetter. Hier ist dieses Wolkenband. Wir sehen jetzt hier das Achtungszeichen und eben den Schneefall. Morgen Vormittag vom Schwarzwald bis zum Vogtland, Erzgebirge, zum Teil stärkere Schneefälle, aber dahinter, das gilt vor allem für den Westen und Südwesten, steigt die Schneefallgrenze schnell bis auf 800, 900 Meter, bevor sie am Abend wieder sinkt, weil es dann schon wieder kälter wird. Dieses Auf und Ab erleben wir auch bei den Temperaturen. Die Temperaturen steigen im Verlauf der Nacht an. Morgen früh wird es nur noch zwischen dem Thüringer Wald und dem Alpenrand frostig sein, sonst im Westen schon bis zu 7 Grad warm. Und tagsüber ist es fast überall frostfrei mit Werten zwischen 0 und plus 8 Grad. Die weiteren Aussichten deutlich trockener, ab und zu auch sogar Sonnenschein. Achtung, der Wind sagt hier für den Mittwoch im Norden und im Osten, da wird es ziemlich windig, zum Teil stürmisch und in den nächsten Tagen Stück für Stück wieder kälter. Auch tagsüber erleben wir dann wieder frostige Werte.
Vielen Dank, Carsten. Und bei uns geht's jetzt weiter mit der Story im Ersten über die Chemiedroge Crystal Meth, die viele als Leistungspusher einnehmen, auch wenn die Leistung dann sehr schnell verrauscht. Das Nachtmagazin mit Kirsten Gerhardt meldet sich um 0:20 Uhr und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.